Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Wie unpolitisch kann man in diesen Zeiten als russischer Künstler in Russland noch sein? Die Debatte um den Dirigenten Theodor Korenzis ist neu entfacht durch einen neuen Konzertsaal, der ihm in St. Petersburg gebaut werden soll. Gleich mehr zu den Hintergründen. Außerdem gleich ein Fazit, warum die Reform der Filmförderung von der Branche dringend erwartet wird, eine Künstlerin auf dem Sprung zum Weltruhm, Firelei Bias, und ein neuer Kulturfonds soll afghanischen Kulturschaffenden unter die Arme greifen. Eindeutig gegen den Krieg gegen die Ukraine positioniert hat sich der griechisch-russische Dirigent Theodor Korenzis nie. Das von ihm gegründete alte Musikensemble Musica Eterna war vor dem russischen Angriffskrieg auf fast allen Spitzenbühnen der Klassik zu Hause und wurde auch danach noch gerne gebucht. Finanziert wird Musica Eterna von der russischen staatlich kontrollierten VTB-Bank, vom Energiekonzern Gazprom und der Agentur für Atomenergie Russlands Rosatom. Alles Konzerne, die eng mit dem Regime und dem Krieg gegen die Ukraine verflochten sind. Trotzdem pocht Theodor Korenzis auch als Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters, der bis vor kurzem war, auf politische Neutralität. Er äußere sich ausschließlich zu seiner Kunst, heißt es immer wieder. Das könnte aber bald vorbei sein, denn russische Medien berichten, dass Theodor Korenzis einen eigenen Konzertsaal in St. Petersburg bekommen soll. Eine Meldung, die ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann besprechen kann. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie groß soll denn das geplante Konzerthaus werden und wer soll das finanzieren?
Da ist ein großer Saal geplant in dem Konzerthaus, der 1500 bis 1800 Plätze umfassen soll. So berichtet es vor allem eine in diesem Fall sehr wahrscheinlich gut informierte Internetzeitung aus Petersburg, die heißt Fontanka. Der kleinere Saal, den es auch geben soll, der wird etwa halb so groß, heißt es da. Das heißt, der große Saal ist etwas kleiner, zum Vergleich nur, damit man es versteht, als der große Konzertsaal der Hamburger Elbphilharmonie, aber immer noch sehr groß. Ja, die Finanzierung dazu heißt es, die wird wohl kommen vom einerseits Regierungsbezirk St. Petersburg und außerdem der VTB-Bank, die Sie schon erwähnt haben, der zweitgrößten russischen Bank. Diese VTB-Bank, haben Sie schon gesagt, ist schon Geldgeber für das Musikensemble von Korenzis. Die russische Internetzeitung Fontanka berichtet das vermutlich mit der direkten Quelle der VTB-Bank. Sie hat im Mai ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Andrei Kostin geführt und veröffentlicht. Und daher aus diesen Kreisen scheint sie auch diese Information zu haben. Auch über die Kosten wird spekuliert. Da ist von umgerechnet rund 800 Millionen Euro die Rede. Allerdings ist es natürlich nur eine erste Schätzung.
Und wo genau soll dieses 800 Millionen Euro Konzerthaus dann gebaut werden?
Laut Fontanka auf dem Gelände der Admiralitätswerft. Dort warte man schon auf Korenzis, heißt es in der Überschrift des entsprechenden Artikels. Das ist eine der ältesten Werften Petersburgs, wo Kriegsschiffe, zum Beispiel auch Atom-U-Boote gebaut wurden und wo derzeit nur noch wenig Produktion stattfindet, sagt Fontanka. Diese Werft liegt auf einer Insel im Norden, begrenzt vom Fluss Neva an den anderen Seiten von Kanälen. Ziemlich zentral, also so am östlichen Rand des historischen Zentrums von Petersburg, etwa 2 Kilometer von der Eremitage entfernt, also dem wichtigsten Kunstmuseum.
Das klingt jetzt nicht so, als würde es der russischen Wirtschaft durch den Krieg gegen die Ukraine schlecht gehen, sondern eher nach Wachstum, wenn man sich so einen neuen Konzertsaal leisten will.
Ja, die Bank VTB hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt, nach offiziellen Angaben, umgerechnet 4,3 Milliarden Euro. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie das zustande kam. Klar, Russland hat horrende Kriegsausgaben, braucht hier auch Reserven, also Rücklagen auf und kurbelt damit die Wirtschaft an. Also insofern kann man gute Zahlen vorweisen in der Wirtschaftsentwicklung. Allerdings irgendwann sind diese Rücklagen auch aufgebraucht. Es ist nicht ganz klar, wann das sein wird. Und wenn das der Fall ist, klar, dann wird es für Russland deutlich schwerer, weil dieses Geld ja jetzt nicht in irgendwelche produktiven Investitionen geht. Aber noch scheint man sich das leisten zu können. Ich meine, es ist ja auch ein Projekt für die Zukunft. Also man geht sicher nicht davon aus, dass man dieses Geld gleich morgen ausgeben muss.
Theodor Korenzis pocht darauf, dass er politisch unabhängig ist. Das findet man auch auf der Webseite des Ensembles. Aber ist so ein Bauvorhaben ohne staatliche Einmischung und Kontrolle überhaupt denkbar?
Ja, also ich denke, dass das ganz in enger Abstimmung mit staatlichen Strukturen stattfindet. Es ist ja letztendlich dann auch ein staatliches Projekt, wenn der Regierungsbezirk da mitbaut und die VTB-Bank, deren Hauptaktion ja auch wiederum der Staat ist. Also das ist mit dem russischen Staat aufs Engste verbunden.
Kurrentzis ist ja eigentlich in Griechenland geboren worden. Wie kam es denn dazu, dass er zu einem der bekanntesten russischen Künstler geworden ist? Er hat ja auch die doppelte Staatsbürgerschaft und jetzt will man ihm sogar diesen neuen Konzertkomplex bauen. Also wie ist es dazu gekommen?
Er ist sehr früh nach Russland gekommen. Als 22-Jähriger hat dort am Petersburger Konservatorium studiert. Der Grund, wie er später sagte, er wollte eben bei einem Dirigenten, der dort unterrichtet hat, studieren. Ilya Musin heißt der. Von dem habe er schon in Griechenland erfahren, so Kurrentzis. Und er habe eben so viel Gutes von ihm gehört, dass er unbedingt da nach Petersburg kommen wollte. 2004 ist er dann Chefdirigent der Oper in Novosibirsk geworden. Den Durchbruch hat er dann erlebt, so würde ich sagen, dann ab 2011, als er dann künstlerischer Direktor der Oper in Perm war, also etwas weiter westlich. Und da hat er dann auch sehr, sehr großen Erfolg eben errungen. Er hat 9-mal den Preis Goldene Maske bekommen, also eine Auszeichnung, die für Theater- und Opernproduktionen verliehen wird. Und Sie haben schon gesagt, ja, 2014 hat er dann, im April war das, 2014 die russische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen von Präsident Wladimir Putin, um die er sich schon früh bemüht hatte, also schon Jahre vorher. Hat er also bekommen zu einem Zeitpunkt, als Russland schon den Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, die Krim, die Halbinsel annektiert hatte. Und 2019 kam dann der Umzug nach St. Petersburg mit seinem inzwischen unabhängigen Ensemble Music Eterna. Sie waren untergebracht im sogenannten Radiohaus, das allerdings jetzt geschlossen ist, weil es renoviert wird. Und es gibt also im Moment keine feste Bleibe für das Ensemble und diese feste Bleibe soll jetzt eben auf dieser Admiralitätsinsel entstehen.
Kritiker haben Kurrentzis vorgeworfen, er habe sich nicht eindeutig gegen den russischen Angriffskrieg positioniert. Andere haben ihn verteidigt, weil er ja auch eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe. Zu dem Ensemble gehören auch eine Tanzkompanie und ein Chor. Was würden Sie sagen, gibt es so etwas wie künstlerische Unabhängigkeit in Russland noch, künstlerische Neutralität?
In dem Sinne, dass man sich zu Politik frei äußern kann, ganz sicher nicht. Da wird man sofort abgestraft und das sehr, sehr brutal. Also da gibt es dann auch mehrere Gefängnisstrafen für jeden, der sich nur irgendwie kritisch äußert über den Krieg in der Ukraine. Und bei einem Künstler ist das nicht anders, wenn das stattfinden würde. Auch die künstlerische Unabhängigkeit als solche wird natürlich immer weniger. An den großen Theatern, großen Opernhäusern kann man sagen, dass sie an und für sich verschwunden ist. Deswegen ist ja auch zum Beispiel Valery Gergiev im vergangenen Jahr auch noch Direktor des Bolschoi-Theaters in Moskau geworden, nachdem er schon das Mariinsky-Theater in Petersburg leitet. Im Kleinen gibt es natürlich noch mehr Freiheiten, bei kleineren Theatern, aber auch da wird die Luft immer dünner, wie zum Beispiel der Prozess zeigt, der gerade zu Ende geht, gegen die Theatermacherinnen Svetlana Petritschuk, Zhenya Berkovic, die ein an für sich harmloses Stück auf die Bühne gebracht haben und dafür jetzt zu jeweils 6 Jahren Gefängnis verurteilt werden sollen. Wie die Staatsanwaltschaft fordert, das Urteil steht noch aus und man kann sicher davon ausgehen, dass sie verurteilt werden.
Könnte es sein, dass durch so ein eigenes Konzerthaus und auch die Verpflichtung, die daraus erwächst, es Theodor Kurrentzis und seinem Ensemble passieren könnte, dass sie tatsächlich von der russischen Propaganda vereinnahmt werden und sie zum Beispiel dazu gedrängt werden, in den besetzten Gebieten in der Ukraine aufzutreten oder vor Soldaten im Krieg?
Solche Fälle gab es schon, also das ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Zum Beispiel Dima Bilan, der auch mal den Eurovision Song Contest gewonnen hat, musste schon in den besetzten Gebieten auftreten. Natürlich hat er das so nicht bezeichnet, aber das war ganz klar. Da wurde eine Kampagne gefahren gegen ihn und andere Größen der Popmusik war das da, weil sie sich an einer Party beteiligt hatten im vergangenen Dezember, die in Ungnade gefallen ist. Also solche Fälle gibt es. Insofern halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass Kurrentzis möglicherweise auch dort auftreten muss.
Der griechisch-russische Dirigent Theodor Kurrentzis und sein Ensemble Musica Eterna sollen ein eigenes Konzerthaus in St. Petersburg bekommen. Hintergründe dazu von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Herzlichen Dank.
Danke auch an Sie.
Trust Memory over History. Vertraut den Erinnerungen mehr als der Geschichte. So heißt die Ausstellung der amerikanischen Künstlerin Firelei Baez. Gestern ist sie im Kunstmuseum Wolfsburg eröffnet worden und es ist die erste Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland. Die Malerin ist gerade auf dem Sprung zum Weltruhm. Fidelay Baez wurde in der Dominikanischen Republik geboren und kam mit 9 Jahren in die Vereinigten Staaten. Nach dem Studium in New York hat sie dann die Geschichte der schwarzen Diaspora zum Thema ihrer Kunst gemacht. Und das erklärt auch den Titel der Ausstellung. Simone Reber hat sie für uns besucht.
Knäuel von schimmerndem schwarzem Haar formen den Körper einer Frau. Aus den Schultern wächst eine biegsame Palme in den Himmel. So plastisch hat Firelei Baez die Haare mit Acrylfarben auf Papier gemalt, dass man sie für ein Relief halten könnte. Aber die Ciguapas, die mythischen Wesen, sind reine Malerei. Fast lebensgroß hängen 2 Darstellungen der haarigen Frauenkörper rechts und links des Eingangs zu der Wolfsburger Ausstellung Trust Memory over History. Als Kind erzählte ihre Mutter ihr beim Zöpfeflechten von der Figur der Ciguapa, erinnert sich die Künstlerin im Zoom-Interview.
Ciguapas were
die Ciguapa, das ist in dem Mythos eine Schwindlerin, die aus dem Wald kam. Und man konnte sie nicht aufspüren, weil ihre Füße nach hinten zeigten. Wenn man ihren Spuren folgte, ging man in die falsche Richtung. Und sie hatte diese schimmernde Mähne.
Die Moral damals lautete, wenn du dein Haar nicht bändigst, wirst du ein wildes Wesen. Heute trägt Firelei Baez ihre Haare offen. Ähnlich wie die Ciguapa lockt sie mit ihrer Malerei das Publikum durch die Räume und lässt dann unter der prächtigen Oberfläche ihrer Kunst die grausame Geschichte hervorscheinen. Denn die brillanten Motive sind oft auf historische Pläne gemalt. In einem Großformat mischen sich Knoten aus glattem schwarzem Haar mit glänzend roten Trauben. Täuschend echt wirkt, wie sie sich faulig auflösen in blutrote Maische.
Das ist für mich eine der wichtigsten Arbeiten in der Ausstellung. Die heißt Frutta fina, frutta estranea. Das bedeutet feine Frucht, merkwürdige Frucht.
Sagt Uta Ruhkamp, die Kuratorin der Ausstellung. Untergrund für das Gemälde, das auf den ersten Blick aussieht wie ein klassisches Stillleben, ist der Plan eines Denkmals für den Südstaaten-General Lee, der für die Sklaverei kämpfte.
Dann kommt hinzu, dass sie sich hier mit dem Bildtitel auf ein Lied von Billie Holiday bezieht, das heißt Strange Fruit. Da gab es einen geschichtsträchtigen Auftritt 1939 in einem New Yorker Club. Und da singt sie eben über die Morde des Ku Klux Klans, die Lynchmorde an schwarzen Menschen, die wie Strange Fruit an Bäumen aufgehangen wurden und dort hängen gelassen wurden zur Abschreckung.
Den Erinnerungen an Ausbeutung und Ermordung stellt Firelei Baez ihre Heldinnen und Helden entgegen. Fiedrige Luftwesen, schuppige Wassergeister in Regenbogenfarben, die auf die alten Karten der damaligen Weltmächte und ihrer Kolonien springen und sich das Terrain aneignen.
Ich liebe diesen Satz, dass Menschen zu allem fähig sind, solange jemand das Gleiche vor ihnen getan hat. Das können Geschichten bewirken. Helden können alle Grenzen überschreiten und uns den Raum geben, mehr zu machen.
Die Künstlerin ist mit den sogenannten Custer-Paintings aufgewachsen, Gemälden, mit denen die Kirche in den spanischen Kolonien die gesellschaftliche Rangordnung durch ethnische Merkmale definierte. Ihre Geschöpfe sollen nicht durch Kopfform oder Hautfarbe beschränkt werden. Sie haben deshalb kein Gesicht.
Ich möchte die Gestalt im Augenblick ihrer Verwandlung zeigen. Man kann beinahe einen magischen Moment beobachten, in dem die Figur alles sein könnte.
Auch die Malerei von Firelei Baez verwandelt sich von einem Augenblick zum anderen. Fast fotorealistische Darstellungen lösen sich auf, die Farbe fließt über die Kartierung der Welt hinweg.
Man muss sich eben vorstellen, dass sie erstmal die Leinwand auf den Boden legt und dann beginnt sie Farbe auf die Leinwand zu schütten. Und je nach Wetterbedingungen im Studio in New York trocknet das schnell oder langsam, die Farben laufen und sie überlässt den Farben ein Stück weit ihrer eigenen Dynamik.
Die Finesse der Malerei, die üppigen Farben wirken manchmal ein bisschen süffig, aber sie lenken den Blick auf die Abgründe, auf die Verbrechen der Vergangenheit. Und dann verwandelt Firelei Baez die Landschaften der Geschichte in utopische Orte. Die Möglichkeiten ihrer Heldinnen sind am Ende grenzenlos.
Simone Reber über die Ausstellung Trust Memory over History der Künstlerin Firelei Baez im Kunstmuseum Wolfsburg. Bis Mitte Oktober ist sie zu sehen. Vor einigen Jahren, da herrschte noch Goldgräberstimmung unter deutschen Filmproduzenten. Mit den Streamingdiensten, die groß investierten, auch in deutsche Serien, hatte man plötzlich ein ganz neues Betätigungsfeld. Davon ist momentan nicht mehr so viel zu spüren. Die Streamingdienste sparen ein und was noch viel schlimmer ist, sie ziehen bereits produzierte deutsche Serien aus ihrem Angebot ab. Und diese sind dann für den Markt nicht mehr zugänglich. Eigentlich sollte das neue Filmförderungsgesetz dagegen steuern, aber die Reform kommt nicht voran. Christian Berndt berichtet.
Nicht für mich. Ich habe wirklich kein Taxi bestellt.
Steigen Sie ein.
Okay. Habe ich Ihnen schon gesagt, wo ich hin will?
Nein.
Das Taxi hat auf Tristan, gespielt von Tom Schilling, gewartet, obwohl der gar keins bestellt hat. Und der Fahrer weiß, wo Tristan hin will. Als sie am Ziel ankommen, schauen die Passanten Tristan an. Jeder scheint seine Gedanken lesen zu können. Die deutsch-österreichische Miniserie Ich und die anderen ist eine grotesk-absurde, prominent besetzte Satire, die viel Kritikerlob bekam, als sie 2021 erschienen ist. Die FAZ nannte sie ungewöhnlich mutig und die Neue Zürcher Zeitung attestierte ihr eine Finesse, wie man sie seit Fassbinder nicht mehr gesehen habe. Inzwischen kann man die von Sky produzierte Serie nicht mehr sehen, sie wurde von der Streaming-Plattform entfernt. Kein Einzelfall, wie Björn Böning meint, Hauptgeschäftsführer der Allianz deutscher Produzenten.
Es ist ja so, dass Sky vor einem Jahr angekündigt hat, alle Produktionen im fiktionalen Bereich, also bei Serien und Filmen, einzustellen. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Das hat dazu geführt, dass eine erkleckliche zweistellige Zahl von Produktionen von heute auf morgen nicht mehr stattfinden konnten. Teilweise schon die Verträge geschlossen waren. Und sie haben überdies entschieden, dass viele, viele deutsche Produktionen, die auf ihrer Plattform ausgestrahlt wurden, und abrufbar waren, verschwinden.
Sky Deutschland, so Böning, will das Geschäft hierzulande auf Fußballübertragungen reduzieren. Das Unternehmen entfernt Serien und Filme von den Plattformen. Einige kommen auf Partnerplattformen wie Paramount Plus. Hochgelobte deutschsprachige Serien wie Ich und die anderen oder Funeral for a Dog sind allerdings weg. Damit, so Böning, verliert die deutsche Filmproduktion einen wichtigen Teil ihrer Sichtbarkeit. Dass Sky die deutschen Eigenproduktionen nicht anderen Streamern oder Sendern überlässt, begründet man mit der Rechteproblematik.
Das mag sogar so sein, aber es wäre doch jetzt an der Zeit, dann mit den Förderungen, das ist ja deutsches Steuergeld, teilweise in diese Produktion geflossen, und dem Produzenten selber nach Lösungen zu suchen. Es ist eben so, dass in vielerlei dieser Serien und Filme deutsches Steuergeld reingeflossen ist, das mit der Folge, dass der deutsche Steuerzahler diese Produkte nicht mehr sehen kann.
Für Böning ist auch dieses Problem ein Argument dafür, dass sich Streamer und Sender verpflichten müssen, in deutsche Produktionen zu investieren. Für die Produzentenallianz eine zentrale Forderung, denn bislang würden die Streamer vom deutschen Standort profitieren, ohne Gegenleistungen erbringen zu müssen.
Sky hat ja weiter in Deutschland Abos, verdient in Deutschland weiter gutes Geld. Es wird eine ganze Menge Umsatz in Deutschland realisiert. Die Gewinne fließen in US-Konzerntaschen. Der deutsche Markt wird ausgesaugt von Streamern und Plattformen, ohne dass man hier auch nur 1 Euro investieren muss.
Auch in Frankreich hatten die Streamer angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. Aber dann wurde, so Böning, eine Investitionsverpflichtung eingeführt, zusammen mit einem Steueranreizmodell. Heute würden die Streamer die französischen Investitionsquoten übererfüllen. Investitionsverpflichtung und ein Steueranreizmodell gehören auch zur geplanten Reform der deutschen Filmförderung. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will sie eigentlich diesen Sommer unter Dach und Fach bringen, aber die Finanzierung ist immer noch unklar. Kommt die Reform nicht, dann sieht nicht nur Böning schwarz, sondern auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes unabhängiger Filmverleiher, Björn Hoffmann.
Das ist heute ja schon schwierig, deutschen Kinofilm zu produzieren, ganz egal, ob das Mainstream oder Arthouse ist. Und ich glaube schon, dass wir im schlimmsten Fall auf eine Situation zusteuern, wo es für Produzenten extrem schwierig wird, ihre Projekte überhaupt noch zu finanzieren. Da sehe ich schon die Gefahr, dass, wenn die Reform jetzt nur zu Teilen kommt, wird das ganz sicher ganz massive negative Auswirkungen auf die deutsche Kinoproduktion haben. Also da bin ich mir sicher.
Weil es für die Finanzierung immer noch keine Einigung mit den Bundesländern gibt, denen durch das Steueranreizmodell Steuereinnahmen entgehen würden, droht die Reform zu scheitern. Das Steueranreizmodell wäre besonders für die deutschen Filmverleiher wichtig, meint Hoffmann. Bisher ist es nur für die Filmproduktion angedacht. Für die Kino- und Verleihbranche hofft Hoffmann auf Nachbesserungen bei den Reformentwürfen.
Ich glaube schon, dass es da einen sehr, sehr großen Fokus auf Produktion gibt und dass in den ganzen letzten Monaten und in den ganzen Diskussionen und in den ganzen Gesetzgebungsprozess die Interessen von Verleih, aber auch von Kino ein Stück weit unter den Tisch gefallen sind.
Dass die groß angelegte Reform in allen Teilen schon tatsächlich wie geplant am 1. Januar 2025 in Kraft treten kann, glaubt Hoffmann zwar nicht. Gegen die Investitionsverpflichtung von Sendern und Streamern etwa gäbe es noch viel Widerstand. Aber ohne Reform der Filmförderung und vor allem ohne ein Steueranreizmodell, wie es in anderen europäischen Ländern zum Teil seit Jahrzehnten existiert, da ist sich die Branche einig, ist der deutsche Film international nicht mehr konkurrenzfähig. Ob aber die Kulturstaatsministerin den großen Wurf in dieser Kürze noch hinbekommt, ist nach dem eher gemächlichen Tempo der letzten Jahre zweifelhaft.
Das Filmfest München hat am vorletzten Tag die besten Filme prämiert. Das Drama Tourland Unknown über zwei palästinensische Cousins auf dem Weg nach Deutschland ist als beste Koproduktion ausgezeichnet worden. Bester internationaler Film wurde die slowakisch-ungarische Produktion Eine Erklärung für alles. Den Publikumspreis unter den deutschen Beiträgen erhielt die deutsch-slowakische Produktion Führer und Verführer des Regisseurs Joachim Lang. Im Mittelpunkt steht das Machtgefüge von Josef Goebbels, einst Propagandaminister der Nationalsozialisten, der 1945 Selbstmord beging. Lang sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Wir befinden uns in der Beschäftigung mit dem Dritten Reich in der Situation, dass alle offiziellen Bilder, die wir haben, über den Schreibtisch von Goebbels gegangen sind. Es sind keine Abbilder der Wirklichkeit, sondern sie sind mit dem Vorhaben entstanden, die Wahrheit zu verfälschen. Für mich ist es verantwortungsvoller, deswegen einen Spielfilm zu machen, eine fiktionale Handlung.
Der Filmregisseur Joachim Lang. Der langjährige Leiter des Kölner Museums Ludwig, Kaspar König, lässt seine Privatsammlung versteigern. Es gehe um mehr als 400 Werke der modernen und zeitgenössischen Kunst, teilte das beauftragte Kölner Auktionshaus Van Hamm mit. Noch seien nicht alle Taxierungen abgeschlossen, aber es sei mit einem Erlös von mehreren Millionen Euro zu rechnen, sagte eine Sprecherin. Allein das bisher am höchsten taxierte Werk wurde auf 500.000 bis 700.000 Euro geschätzt. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes State Painting des 2014 gestorbenen japanischen Künstlers Onkawara. Die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer will ihr Stiftungskapital in den kommenden Jahren verdoppeln, um die größte romanische Kirche der Welt zu erhalten. Mit Blick auf das 1000-jährige Domjubiläum im Jahr 2030 solle es etappenweise von 5 auf 10 Millionen Euro erhöht werden, kündigte der Vorstandsvorsitzende Wieczorek bei einem Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Stiftung im Speyerer Dom an. Die Stiftung war 1999 mit dem Ziel des baulichen Erhalts und der wissenschaftlichen Erforschung des Weltkulturerbes gegründet worden. Aufgabe der Stiftung sei es in Zukunft vor allem, den Dom als Glaubensort und als Bauwerk vom europäischen Rang zu erhalten, betonte Wieczorek. Als eines der letzten Länder der Welt schafft Japan die Diskette ab. Das Speichermedium eigne sich nicht für die japanische Regierungsarbeit und solle verschwinden, sagte Digitalminister Taro Kono. Japan, einst als Technologiegroßmacht angesehen, hinkte in den vergangenen Jahren der globalen Welle der digitalen Transformation hinterher, weil es einen tiefen Widerstand gegen Veränderungen gab. Die Diskette ist als das Speichern-Symbol in Computerprogrammen bekannt. Sonst wurde sie komplett durch CDs und USB-Sticks ersetzt.
Der Bundesnachrichtendienst hat falsch eingeschätzt, mit welcher Geschwindigkeit die Taliban im Sommer vor 3 Jahren die Macht in der afghanischen Hauptstadt Kabul zurückerobern konnten. Das hat in der vergangenen Woche der Präsident des BND, Bruno Kahl, im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages eingeräumt. Seit der Machtübernahme der Taliban ist das Leben von Mädchen und Frauen im Land wieder drastisch eingeschränkt. Als einziges Land der Welt verbietet es Mädchen, eine weiterführende Schule zu besuchen. Und auch der Kulturbetrieb ist zum Stillstand gezwungen worden. Viele Kulturschaffende sind ins Exil gegangen. Jetzt ist ein neuer Kulturfonds gegründet worden, der afghanische Kulturschaffende insbesondere Frauen innerhalb des Landes, aber auch in der Diaspora unterstützen will. Er heißt Afghanistan Cultural Fund, kurz ACF, und wird unter anderem vom Goethe-Institut verwaltet. Federführend bei diesem Projekt ist Ibrahim Hotak und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie waren auch der letzte Leiter des Goethe-Instituts in Kabul. Haben Sie noch Kontakte ins Land? Wie geht's den Menschen da momentan?
Natürlich habe ich Kontakt. Das ist Heimat und Heimat kann man nicht kontaktlos lassen. Ich habe auch Kontakt zu einigen Künstler, Kulturschaffenden, die noch in Heimat leben, aber auch zu allgemeinen Menschen, Familienmitglieder, Verwandte etc. Also es ist so, dass den Menschen dort generell nicht gut geht. Das heißt, sie leben in einer sehr seltsamen Situation in Afghanistan. Sie kennen nach der Machtübernahme der Taliban seit 2021 hat sich das Leben komplett geändert. Nicht nur für Künstler und Künstlerinnen vor allem, aber auch für allgemeine Menschen im Land, weil ein absoluter Armut herrscht. Die Menschen können leider nicht ihre Arbeit, so wie früher gewöhnt waren, nachgehen. Frauen, wie Sie sagten, können ihre Berufe nachgehen. Schüler, Schülerinnen, vor allem Mädchen, Frauen können nicht ihre Ausbildung genießen und nachgehen. Also es ist ein Ausnahmezustand, was auf der ganzen Welt einmalig ist, das sehr wehtut und Menschen dort das auch sehr spüren.
Gibt es denn überhaupt noch so etwas wie eine Kulturszene? Gibt es noch Strukturen, die übrig geblieben sind? Können Kunstschaffende, Kulturschaffende überhaupt noch ihrer Arbeit nachgehen oder ist das alles zum Erliegen gekommen?
Ja, leider ist es alles zum Erliegen gekommen, weil ganz klarer Verbote ausgesprochen worden. Sie kennen das, dass die Taliban die Musik verboten haben. Die haben Schauspielerei verboten, die haben Theater verboten, die haben das Kino verboten. Also insofern ist es ein Stillstand des Kulturbetriebes, ganz klar. Dass die Strukturen noch existieren, ist es selbstverständlich, existieren noch Strukturen, aber die Strukturen sind ja leblose Strukturen, ja, oder Gebäude oder was auch immer. Aber wenn sie nicht mit Leben erfüllt werden, dann sind sie auch tot. Insofern ist es leider ganz wenig da, die noch funktionieren, aber die funktionieren dann auch wahrscheinlich im ideologischen Kontext und nicht das, was wir als Kultur, freie Kultur verstehen.
Und wen wollen Sie jetzt mit Ihrem neuen Kulturfonds fördern? Afghanische Kulturschaffende im Ausland oder auch in Afghanistan selbst?
Also der Afghanistan Kulturfonds engagiert sich für die Förderung afghanischer Kulturschaffender. Der Fonds reagiert auf den Bedarf Kulturzähler nach finanziellen Mitteln und Kapazitätsentwicklung, Vernetzung und Communitybildung. Dieser Fonds richtet sich an die afghanische Kulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler, insgesamt Frauen weltweit. Und das ist das Besondere daran, dass wir versuchen, alle Künstler die Möglichkeit zu geben, daran sich zu beteiligen, ihre Projekte, Ideen so weit wie möglich zu realisieren. Natürlich ist auch, wenn es um Afghanistan Kulturfonds geht, dass die Künstler, die noch in Afghanistan sind, nicht ausgeschlossen sind, vor allem auch Frauen. Aber dennoch ist es wichtig weltweit, weil gerade Künstler aus Afghanistan weltweit verbreitet, also verteilt sind und überall leben. Insofern sollen sie alle Künstler weltweit erreichen.
Ist das denn überhaupt möglich, Künstlerinnen in Afghanistan zu fördern? Das ist ja mitunter vielleicht sogar gefährlich für die.
Sicherlich, ja. Das ist ja auch, also die Sicherheit, jeder Mensch, jeder Künstler, Künstlerin vor allem, hat ja höchste Priorität. Und klar, dass sie Unterstützung bedürfen, dass sie Unterstützung bekommen sollen. Aber ich würde Sie auch um Verständnis bitten, dass wir über diese Einzelheiten auch sprechen können, also nicht öffentlich. Mhm. Jedenfalls sind sie nicht vergessen worden und das ist ihr gutes Recht, unterstützt zu werden.
Dann bleiben wir bei den Künstlerinnen und Künstlern im Ausland. Sie haben sich ja im Vorfeld, bevor dieser Fonds gegründet wurde, auch umgehört, was so der Bedarf ist. Was haben Sie da festgestellt? Woran mangelt es besonders? Ist es die Aufmerksamkeit? Ist es das Finanzielle? Ist es das Leben in der Diaspora, was besonders schwierig ist? Wo kann der neue Kulturfonds da unterstützen?
Also in erster Linie würde ich sagen, fehlt die Heimat. Und das ist, glaube ich, das große Schmerz aller Menschen, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen müssten. Und in erster Linie Künstler, Künstlerinnen, die nach der Machtübernahme der Taliban ins Ausland gegangen sind. Natürlich ist Exil auch eine große Chance, trotz und Möglichkeit, sich neu zu orientieren, neue Wege zu gehen. Aber es birgt auch viele Gefahren in sich, Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen, die jetzt da sind, zunächst erstmal eine Orientierung finden müssen oder brauchen, um erstmal zu erfahren, wie gehen sie damit um? Wie gehen sie mit diesen neuen Situationen um? Wie entwickeln sie neue Perspektiven und schaffen es überhaupt, diese Herausforderungen gerecht zu werden? Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Umgangsweisen der Menschen. Meisten sind erstmal daran, sich erstmal zu orientieren, Sprachen zu lernen, wo sie auch immer sich befinden, sich umzuschauen, dass sie ihre erste Lebensbedingungen sozusagen einigermaßen funktionieren. Und klar, Kulturschaffende sitzen ja nicht ruhig da und versuchen jetzt weitere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie sie ihre Aktivitäten hier starten können. Und da sind wir zur rechten Zeit, glaube ich, ins Start gegangen und unterstützen diese Künstler, die Ideen haben, auch in der Diaspora, im Ausland, ihre Projekte, ihre Ideen zu verwirklichen. Und da unterstützen wir.
Wie werden Sie finanziert? Woher kommen die Gelder? Und wie viel haben Sie zur Verfügung?
Also gegenwärtig befindet sich der Afghanistan Culture Fund ACF mit einem Startkapital der Open Society Foundation im Aufbau. Natürlich ist das nicht ausreichend, deswegen wird auch die Beteiligung weiterer Finanzier sehr gewünscht und willkommen. Sie wissen ja, die afghanische Kulturszene bedarf in diesen schwierigen Zeiten nachhaltiger Unterstützung. Und wir bitten dann auch Stiftungen, Einzelpersonen, Unternehmen sowie auch staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen, diese vor allem zu unterstützen und damit auch die afghanische Kulturschaffende zu unterstützen.
Die Bewerbungsrunde läuft schon, die erste Bewerbungsrunde, und die Bewerbungsfrist endet Mitte August. Haben Sie für diese Runde einen speziellen Fokus oder kann sich da jeder bewerben, der afghanischer Künstler, afghanische Künstlerin ist?
Wir haben uns schon fokussiert. Das bedeutet aber nicht, dass wir jemanden ausschließen wollen. Wir versuchen, die breite Masse der Künstler, Künstlerinnen, aber auch der Themen abzudecken. Orientiert haben wir uns zunächst, damit es auch effektiver gestaltet werden kann, an die Musik. Das liegt auf der Hand, zu verstehen, warum wir auch die Musik gewählt haben, weil sie am meisten gefährdet ist und auch sicherlich am meisten Unterstützung braucht. Nebenmusik ist die zweite Linie der Unterstützung Storytelling. Und Storytelling bedeutet dann hier eine breite Verständnis von Kulturbereichen wie Cinema, Film, Theater, Literatur, Fotografie etc. Also all diese Aspekte der verschiedenen Kulturgenren werden hier sicherlich mit berücksichtigt.
Der Afghanistan Cultural Fund, ACF, ein neuer Kulturfonds, eine Initiative der Open Society Foundations und des Goethe-Instituts. Er soll afghanische Kulturschaffende unterstützen. Federführend bei diesem Projekt ist Ibrahim Hotak. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Und jetzt gibt's einen harten Bruch im Musikstil. Smoke on the Water von Deep Purple kennen Sie wahrscheinlich, aber wussten Sie auch, dass das Lied von dem Casino im Schweizer Ort Montreux inspiriert ist? Das war 1971 während des Montreux Jazz Festivals abgebrannt und die Musiker von Deep Purple hatten das von ihrem Hotelzimmer aus beobachtet. In der vergangenen Nacht ist die 58. Ausgabe des Festivals gestartet und diesmal gibt es zwar hoffentlich kein Smoke, aber es findet alles on the water statt. Katrin Hondl über die Eröffnungsnacht und das kommende Programm.
Montreux kurz vor dem Festivalstart. Bands machen Soundcheck, an der Uferpromenade tummeln sich schon viele Leute, manche schwimmen noch eine Runde im See. Überall sind Bühnen und Buden aufgebaut, wie immer. Und doch ist diesmal alles anders. Wegen Umbauarbeiten muss das 58. Montreux Jazz Festival ohne seinen legendären Konzertsaal im Kongresszentrum auskommen. Wir mussten uns komplett neu erfinden, sagt Festivalchef Mathieu Jaton.
On a dû réinventer complètement le festival.
Also haben wir eine Bühne auf dem See gebaut. Mit Blick in die Berge für die Musiker und aufs Wasser und die französischen Alpen fürs Publikum. Spektakulär ist die spektakuläre Bühne dann am Freitagabend auch eingeweiht worden.
Trombone Shorty in Orleans Avenue.
Der R&B- und Jazzmusiker aus New Orleans und seine Band begeisterten das Publikum, bevor dann der Superstar des Abends, der Oscar- und vielfache Grammy-Gewinner John Batiste im goldenen Glitzeranzug, eine absolut grandiose Show hinlegte.
Hey, let's go. Are you ready?
On voulait marquer l'ouverture avec quelque chose qui marque vraiment l'histoire du festival et ramener en fait cette scène du lac à la musique de la New Orleans, la musique afro-américaine qui a été les inspirations premières du Montreux Jazz Festival.
Der Auftakt mit Sound aus New Orleans sollte an die Geschichte des Festivals erinnern. Afro-amerikanische Musik, die für Montreux die Hauptinspiration war, sagt Mathieu Jaton. Der Jazz im Festivalnamen ist schon seit langem ein Label für ein Programm, das jegliche Genregrenzen sprengt. Von Elektro bis Trip-Hop über R&B, Soul, Funk bis Indie und Pop ist auch dieses Jahr wieder alles dabei in Montreux. Ein Höhepunkt am 11. Juli auf der Seebühne, Kraftwerk.
Kraftwerk, c'est la référence absolue de la musique électronique.
Kraftwerk sind die absolute Referenz, die Väter der elektronischen Musik. Bei uns spielen aber auch Massive Attack, die von Kraftwerk inspiriert später ihren Trip-Hop-Sound entwickelten. Und mit Justice und Air haben wir den French Touch der elektronischen Musik. Wie schon am New Orleans Black Music Eröffnungsabend setzt Festivalchef Jaton in Montreux auf hochkarätig besetzte Doppelkonzerte. Massive Attack und Air zum Beispiel. Oder die Indie-Ikonen PJ Harvey und The National. Und, da wird es dann wieder sehr historisch, gleich am Montagabend im Doppelpack auf der Seebühne, Gruselrocker Alice Cooper und Deep Purple mit ihrem alten Montreux-Hit Smoke on the Water.
Avec Smoke on the Water, etc. On pouvait pas faire une scène sur le lac sans avoir Deep Purple.
Wir können doch keine Bühne auf dem See haben ohne Deep Purple, sagt Mathieu Jaton und klingt fast ein bisschen entschuldigend. Aber genau diese Mischung aus altbekanntem und neuen Sounds macht das Montreux Festival so besonders und trotz aktueller Festivalkrise dauerhaft erfolgreich. Mathieu Jaton nennt sich einen glücklichen Festivalchef. Über 90% der großen Konzerte sind schon ausverkauft und für alle, die zu spät kommen oder denen die Tickets zu teuer sind, Preisklasse 88 bis 158 Schweizer Franken, gibt es in Montreux auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Umsonst- und Draußenprogramm mit hunderten Konzerten und DJ-Sets entlang der Uferpromenade am Genfer See.
Das 58. Montreux Jazz Festival ist eröffnet und für alle, die nicht hinfahren können, noch dieser Hinweis: Mehr als 30 Konzerte werden live auf YouTube übertragen. Aber vielleicht ist YouTube auch nicht so ihr Ding und sie mögen lieber die klassische Zeitung. Dann wird sie der Rückblick von Klaus Pokatzki auf die Feuilletons der vergangenen Woche diesmal besonders freuen.
Lieben Sie Ihre Zeitung auf Papier? Fragte die Süddeutsche Zeitung und wir antworten selbstverständlich. Dann sind Sie in ganz guter Gesellschaft, nämlich in meiner. Vielleicht sind Sie sogar eine Führungskraft in Wirtschaft oder Verwaltung, eine sogenannte Entscheiderin oder ein sogenannter Entscheider. Das bin ich. Ich entscheide hier, was aus den Feuilletons zitiert wird. Unter dieser wichtigen Leserschaft, schrieb Claudia Tischki, zeichnet sich eine hartnäckige und inzwischen sogar wieder steigende Freude an Texten auf Papier ab. Das hat jetzt eine Studie im Auftrag von Verlagen und Medienagenturen ergeben. Das ist überraschend, weil sich die Medienbranche selber nicht nur völlig zu Recht wesentlich damit befasst, wie sie ihre Zukunft in der digitalen Welt finanzieren kann, sondern weil angesichts steigender Kosten für Herstellung und Zustellung von Informationen auf Papier auch immer öfter über die Einstellung von Papierzeitungen nachgedacht wird. Dann hoffen wir das Beste für die gedruckte Zeitung und natürlich auch für das gedruckte Buch. Ansonsten ist ja alles schon schlimm genug. stellen wir uns das nicht mehr Unmögliche vor, wurde uns in einem anderen Artikel in der Süddeutschen gedroht. Das verkorkste Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump eröffnet den Weg zu einer zweiten Amtszeit Trumps, sofern Biden nicht resigniert und einem geeigneteren Kandidaten Platz macht, schrieb Gustav Seid nach dem Fernsehauftritt der beiden Politiker, der vielleicht Geschichte geschrieben hat. Man hat gesehen, wie verloren Biden in seinem Kopf ist, stand in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. In diesem Alter hat man manchmal Wortfindungsstörungen, häufiger als früher, meinte im Interview der 79-jährige Psychoanalytiker Jörg Acklin. Man kann das vertuschen, täuscht sich und die anderen, macht vielleicht einen Witz. Diese Abwehr ist noch nicht senil, sondern ein Zeichen psychischer Gesundheit. Man sollte sich aber eingestehen, wenn man altersbedingt an Grenzen stößt. Dies anzuerkennen ist auch eine Leistung. Und daher die Empfehlung des Fachmannes an den nur 2 Jahre älteren amerikanischen Präsidenten, Biden müsste zurücktreten mit einer guten Begründung, warum er sich nicht mehr in der Lage fühle, sein Land 4 weitere Jahre zu führen. Er müsste nicht sagen, dass er senil sei. Joe Biden war ein anständiger Präsident. Und was hätte unser Psychoanalytiker dem mit 46 Jahren noch vergleichsweise jungen französischen Präsidenten geraten, als der nach den verlorenen Europawahlen Neuwahlen für die Pariser Nationalversammlung ausgerufen hat, die jetzt am Sonntag in ihre 2. und endgültige Runde gehen? Macron scheint diese Entscheidung allein und übereilt getroffen zu haben, hieß es in der Tageszeitung Taz. Die Europawahlen hat er als Sanktion gegen seine Politik und seine Person interpretiert, erklärte im Interview die französische Philosophieprofessorin Corinne Peluchon. Damit hat er Politik personalisiert. Und damit hat er einer anderen Person den bequemsten Weg bereitet. Der Sieg der Rechtsextremen um Marine Le Pen in der 1. Runde der französischen Parlamentswahl läutet eine Rückkehr nationalistischer, europafeindlicher Politik in Frankreich ein, meinte Gustav Seibt in der Süddeutschen. Wir blicken in einen Abgrund, in dem die Europäische Union und die NATO paralysiert werden könnten. Und dies hätte unmittelbar kurzfristig wirksame Folgen für den Krieg Russlands in der Ukraine, dessen Ausgang welthistorische Bedeutung für die kommenden Jahrzehnte haben kann. Das sind nicht einfach Szenarien, sondern beinahe schon Wahrscheinlichkeiten, wenn sich die Tendenz des vergangenen Jahrzehnts verstetigt, dass das bisher Undenkbare wahr wird. Wahr geworden ist leider schon, was für gestandene Fußballfans ebenfalls undenkbar war. Wir sind raus aus der Europameisterschaft. Wo die niederländische Nationalmannschaft auftritt, färben sich die Straßen orange, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über ein anderes nettes Kicker-Team. Bei der diesjährigen Europameisterschaft hüpfen signalgefärbte Hundertschaften in den deutschen Straßen, so Christoph Lüthi, in militärischer Staffelung, dabei ganz unmilitärisch ausgelassen, nach links, nach rechts und wieder zurück. Hoffen wir nur, dass sie auch bei ihrer Anreise mit der Deutschen Bahn so fröhlich hüpfen können. Zeit genug haben sie ja bei all den Verspätungen dort. Sicher, im Bahnchaos springen zuverlässig jede Menge unangenehmer Zeitgenossen aus dem Gleis, lasen wir ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen. Umso erfreulicher halten die Freundlichen, von denen ohnehin viel zu wenig die Rede ist, die Spur, wies uns Ursula Scheer aber auch auf Angenehmes hin. Da werden fremde Kinderwagen und Koffer gewuchtet, Mitfahrgelegenheiten organisiert oder für Nicht-Sprachkundige die Durchsagen übersetzt. Es lohnt sich also, vor der nächsten Fahrt genug zu essen, zu trinken und ein aufgeladenes Handy einzupacken. Aber nicht gleich mit dem Schlimmsten zu rechnen. Und vorher eine Zeitung kaufen, immer nach dem Motto von Claudia Tischke in der Süddeutschen. Die Zeitung, wo man sie lieb hat, knistert immer noch. Gott sei Dank.
Klaus Pokatzky war das, mit dem Rückblick in die Feuilletons der vergangenen Woche. Und das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.